Ja, ein besonderer Gottesdienst in besonderen Zeiten. Wenn man so in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, ja, man kann schon fast Jahren, die Nachrichten anschaut, aufschlägt, ein Thema kommt immer vor, Corona, ne? Und dann geht es darum, Lockdown ja oder nein, Impfpflicht, kommt sie und wann und wie und warum und überhaupt? Müssen wir das Gesundheitswesen schützen? Müssen wir die Freiheit schützen? Andere Themen drängen sich auch hervor. Klimawandel, großes Thema, Energieumbau. Wie wird das sein? Wo kommen wir unseren Strom das nächste Mal her? Wenn wir in die Außenpolitik schauen, hören wir viel von Kriegsgefahren zurzeit. Und wir wissen, dort wo Krieg ist, da kommen auch bald Flüchtlinge. Und aus den Kriegsgebieten, die weit weg sind, kommen Flüchtlinge zu uns. In einigen Ländern wächst der Autoritarismus, also wo einzelne und nicht demokratisch geprägte Strukturen das Land prägen sollen. Aber selbst in einem der Mutterländer der Demokratie in den USA hat man den Eindruck, politische Lager stehen völlig unversöhnlich gegeneinander. Wir leben wirklich in sehr bewegten Zeiten. Und irgendwie ist die spannende Frage, welchem Verhältnis stehen wir? Wie sollen wir dem gegenüberstehen, was dort kommt? Scheinbar ja, gibt es ein Bestreben von den einen, möglichst sich aus diesen staatlichen Strukturen zurückzuziehen und von den anderen möglichst viel staatlich zu organisieren und zu regeln. Und die Frage ist, wie verhalten wir uns dazu? Eigentlich haben wir heute Abendmahl. Nein, nicht nur eigentlich, wir haben heute Abendmahl. Und Abendmahl ist die Feier der Erlösung. Die Feier, auch ein Stück aussteigen zu können aus diesem Chaos in dieser Welt. Eine Perspektive auf Christus zu finden, hilft uns, die Dinge, die um uns herum geschehen, in einem anderen Licht zu sehen, entspannter zu sehen, zu wissen, unser Bürgerrecht, wie man so schön sagt, ist im Himmel. Ihr wisst, dass ich eine Predigtreihe mit euch zurzeit noch mache. Schon einige Zeit, schon über ein Jahr, predige ich mich mit euch durch den Römerbrief. Und jetzt ist Kapitel 13 dran. Soweit sind wir gekommen. Und ich habe überlegt, mache ich jetzt eine Abendmahlspredigt, so eine klassische über das Kreuz, über die Erlösung. Ich glaube, das brauchen wir auch. Aber es war auch das Thema Christ und Staat dran. Zumindest, wenn man den Text dort hat. Kneife ich vor diesem Thema, das ja auch ein bisschen, wie soll ich sagen, knifflig ist? Ich möchte heute mit euch über Römer 13, die Verse 1 bis 7 nachdenken. Wir befinden uns im sogenannten Ermahnungsteil des Römerbriefs. Ab Kapitel 12 formuliert der Apostel sehr konkrete Themen für ganz praktische Lebensbereiche, in denen die Christen sich damals befunden haben. Und wir stellen fest, die Themen wiederholen sich. Sie betreffen uns selber ganz genauso. Paulus nimmt in der Bibel Stellung zu diesem Thema Christ und Staat und er macht es, wie wir jetzt gleich lesen, auf eine sehr erstaunliche Art und Weise. Schlagt mit mir auf, Römer 13, die Verse 1 bis 7. Ich lese nach der Hoffnung für alle Bibelübersetzung. Jeder, sagt er im Vers 1, jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott gegebene Ordnung und wird dafür von ihm verurteilt werden. Wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten. Das muss nur wer Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben? Dann tut, was richtig und gut ist und euer Verhalten wird Anerkennung finden. Die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, muss sie fürchten, denn Gott hat ihr nicht ohne Grund die Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Sie handelt im Auftrag Gottes, wenn sie unbestechlich alle bestraft, die Böses tun. Es sind also zwei Gründe, weshalb ihr euch den staatlichen Macht unterordnen müsst. Zum einen, weil euch sonst das Urteil Gottes droht, zum anderen, weil schon euer Gewissen euch dazu auffordert. Die Vertreter des Staates üben ihren Dienst im Auftrag Gottes aus, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Zahlt die Steuern, die man euch verlangt, ebenso den Zoll, unterstellt euch der staatlichen Macht und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen Respekt. Also ehrlich, als ich diesen Text, ich kannte ihn natürlich schon vor, aber als ich ihn jetzt wieder gelesen habe, er ist verstörend, radikal verstörend. Und ich möchte gerne mit euch ein wenig in diesen Text und in dieses Thema einsteigen und nachdenken, was damit gemeint ist und was sich Paulus dabei gedacht hat. Paulus und der Staat. Und schon diese erste These, diesen ersten zwei Versen, ist ja unglaublich. Die Staatsgewalt ist göttlichen Ursprungs. Sagt er so. Jede Regierung kommt von Gott. Jede ist von Gott eingesetzt. Und jeder Widerstand gegen diese ist auch Widerstand gegen Gott. Ich finde das deswegen so unglaublich, diese Einstufung, weil ich mir in einem demokratischen System, in dem wir leben, könnte ich das ja sogar noch nachvollziehen. Wenn man sagen könnte, na, da gibt es so eine Einflussnahme und da gibt es Rechte und Pflichten. Aber auch bei totalitären Regimen? Ich meine, Paulus lebte im Römischen Reich. Und der Kaiser war nun wirklich nicht als sonderlich christlich bekannt damals. Im Gegenteil, die Kaiser haben antigöttliche Allüren gehabt, haben heidnische Bräuche damals befördert. Und wir denken an Daniel, wir denken an die Offenbarung und wissen, Moment mal, da gibt es staatliche Gewalten, die haben überhaupt gar keinen guten oder göttlichen Einfluss. Paulus, was ist mit dir los? Wenn wir nicht wüssten, dass Gott auf sein Wort aufpasst, dann könnten wir sagen, ja, das hat irgendeiner dieser späteren Kaiser oder Päpste da reingeschrieben, um seine Macht zu zementieren. Es klingt fast so. Aber es gibt niemanden, der ernsthaft anzweifelt, dass diese Worte hier von Paulus kommen. Selbst der kritischste Theologe nicht. Alle sind zutiefst davon überzeugt, dass Paulus das geschrieben hat. Und zwar der echte Paulus. Der damals gelebt hat. Was sagt er eigentlich hier? Wie formuliert er? Was ist seine Begründung? Er sagt eigentlich ja, alles in dieser Welt hat seinen Ursprung letztlich in Gott. Und auch, dass es staatliche Strukturen gibt, dass es Mächte gibt, ist letzten Endes eine Folge dieser Schöpfungsordnung. Wir sind so irritiert über diesen Text, nicht etwa, weil wir nicht glauben, dass alles, was in dieser Welt ist, von Gott ist, sondern weil wir erwarten würden, dass es doch irgendeine Argumentation und eine Beweisführung geben müsste, welche staatliche Form ist denn jetzt eigentlich von Gott akzeptiert und welche nicht. Aber das thematisiert Paulus nicht an dieser Stelle. Er sagt, es gibt staatliche Strukturen in dieser Welt und das ist auch in Ordnung so. Das heißt aber nicht automatisch im Umkehrschluss, dass jede staatliche Form und jede Regierungsform tatsächlich, sagen wir mal, göttlichen Ursprungs ist oder sich irgendwie als von Gottes Gnaden beauftragt fühlen dürfte. Soweit, glaube ich, sollte man an dieser Stelle nicht gehen. Von was für einem Staat redet Paulus eigentlich? Der Römerbrief ist aller Wahrscheinlichkeit nach im Jahr 56, roundabout, nach Christus geschrieben worden. Paulus war damals in Korinth und er hat quasi diese Mittelmeerraum, da hat er seinen Missionsdienst weitestgehend abgeschlossen und er plante jetzt den östlichen Mittelmeerraum hat er missionarisch bearbeitet gehabt und plant jetzt den westlichen vorzudringen, nach Rom und vor allem nach Spanien. Und das thematisiert er auch im Römerbrief. In dieser Zeit, 56, herrschte Kaiser Nero und der hat keinen guten Ruf. Allerdings waren das diese ersten 5 Jahre von Nero. Und in diesen ersten 5 Jahren galt Nero als ausgesprochen milde. Christenverfolgung gab es zu dieser Zeit tatsächlich nicht. Die letzten Anfeindungen, die sie so erlebt haben, die betrafen ausschließlich die Juden im Jahr 49. Das war der Vater oder Stiefvater von Nero, Kaiser Claudius. Der hatte die Juden aus Rom vertrieben. Das wird auch in der Apostelgeschichte beschrieben. Da sind zum Beispiel, Aquila und Prisca, die durften da nicht in Rom sein, von denen liest man. Aber 56 war ein anderer Kaiser und Nero hatte versucht erst einmal, sich mit Milde dort, ein bisschen beliebt zu machen. Er hat nicht viele Todesurteile unterschrieben. Allerdings hatte er auch ganz gute Berater und ab 60 nach Christus hatte er die nicht mehr. Da sind die dann nämlich entsorgt worden. Und er wurde Nero zunehmend irrationaler und brutaler. Und dann kennt man ja diese berühmte Geschichte aus dem Jahr 64 von dem Brand von Rom. Da brauchte Nero einen Sündenbock, der irgendwie für dieses Unheil zuständig ist. Und da waren die Christen ihm gerade recht. Und daher kommt unsere Erinnerung an Nero als den großen Christenverfolger. Aber das ist 8 Jahre später. Das heißt, das hat Paulus noch nicht erlebt. Was Paulus tatsächlich erlebt hat und eigentlich alle Menschen damals waren, 100 Jahre stabile Regierungsform. Ob man den Kaiser nun mochte oder nicht, sie haben das getan, was hier auch beschrieben wird. Und Paulus selbst hat durchaus der römischen Gerichtsbarkeit auch vertraut. Er war in Apostelgeschichte 23, wird das berichtet, da war er in Jerusalem, da wollte ein jüdischer Mob ihn töten. Und da hat Paulus gesagt, Moment, ich bin doch Römer, ihr könnt mir gar nichts. Und dann wurde er von römischen Soldaten von diesem Mob gerettet und hat sich selbst lieber der römischen Gerichtsbarkeit, sogar dem Kaiser selbst, angerufen. Das heißt, wenn Paulus hier dieses römische Reich als ein Garant der Stabilität darstellt, dann war das tatsächlich seine Alltagserfahrung damals. Wenn wir einmal näher diesen Text betrachten, dann stellen wir fest, dass dieser Text wirklich sehr, sehr eindimensional ist. Seid gehorsam, macht bitte schön das, was euch gesagt wird und damit ist fertig. Ich glaube nicht, dass wir von diesem einen Text tatsächlich unser gesamtes Verhältnis zum Staat herleiten dürfen. Das ist problematisch. Und trotzdem wollen wir gerne diesen Text anschauen, weil er eben auch so in dieser Radikalität hier steht. Einmal formuliert Paulus einige Aufgaben des Staates, wo er sagt, selbst Christen können davon ja profitieren, auch wenn sie sich nicht in die politischen Verhältnisse ihres Staates einsortieren oder dort einmischen. Er sagt im Vers 3 grob, dass der Staat für die Kriminalitätsverfolgung da ist, für Polizeidienste. Und wer eben nicht kriminell ist, der hat auch nichts vor dem Staat zu befürchten. Kleine Anmerkung. Da merken wir ja schon, dass das in der heutigen Zeit schwierig wird, weil wenn ein Journalist in Hongkong kritisch über den Staat berichtet, dann wird der auch kriminalistisch verfolgt. Der ist aber kein Krimineller, der berichtet nur über das, was dort ist. Und das gibt es an vielen Stellen in dieser Welt. Im Vers 4 sagt er, dass der Staat, die Staatsgewalt Gottes Dienerin zum Guten ist, dass sie das Schwert trägt, das Gewaltmonopol hat. In einer Demokratie würden wir da auch wieder einen dicken Haken hintermachen. Und ich denke auch grundsätzlich, Gewalt ist nie eine Lösung. Und letztlich sagt er, der Staat erhebt Steuern und Abgaben für das Allgemeinwohl. Im Vers 6, und da sollen wir auch brav unsere Steuern zahlen. Und wie gesagt, von einem guten Staat würden wir auch über einen Haken hintermachen. Aber irgendwie fällt es uns schwer, dort das in 100% so einfach hinzunehmen. Er hat aber vor allem konkrete Anweisungen an die Christen und das ist natürlich das, was uns betrifft. Und er sagt gleich am Anfang, jeder soll sich der staatlichen Gewalt fügen, jeder, nicht nur die Christen, alle. Aber er überhöht das richtig. Er sagt, Widerstand gegen die Staatsgewalt ist wie Widerstand gegen Gott. Und das ist schon ganz schön schwer zu verdauen. Im Vers 5 formuliert er es noch ein bisschen weitergehender. Er sagt, dass es zwei Gründe gibt, weshalb wir der staatlichen Macht uns unterordnen müssen. Zum einen, weil wir sonst das Urteil Gottes fürchten müssen und zum anderen, weil uns unser Gewissen dazu auffordert. Das heißt, wir folgen nicht, sollen nicht nur den Gesetzen des Staates folgen, weil wir einen Vorteil davon haben oder weil wir dazu gezwungen werden, sondern weil wir es richtig finden. Und schließlich schließt er im Vers 17, gebt jedem, was ihr schuldig seid. Da übrigens in diesem Zusammenhang wird wahrscheinlich auch der Anlass dieses Schreibens des Paulus deutlich, denn damals herrschte eine nicht unerhebliche Steuerlast. Ich fühle mich so ein bisschen an den letzten Bundestagswahlkampf erinnert. Und Paulus sagt letzten Endes, stimmt nicht in dieses populistische Gejammere über zu hohe Abgaben und Zölle ein, sondern fallt lieber dadurch auf, dass ihr wohlwollend, dass ihr konstruktiv seid, dass ihr euren Teil dazu beitragt. Man könnte sagen, spätestens bei der Ehrlichkeit in der Steuererklärung zeigt sich, wie weit dein christlicher Gehorsam geht. Warum? Weil das eben nur zum Teil kontrolliert werden kann. Ja, und ob nun alle Zahlen, die ich dort eintrage, tatsächlich der Realität entsprechen, da muss der Steuerbeamte schon ganz schön tief blicken können. Oder anders formuliert, diese ganzen Steuerskandale, die wir in den letzten Jahren hatten, die hätten wir nicht, wenn die Menschen Christen gewesen wären. Irgendwelche Cum-Ex-Geschäfte und wie sie alle heißen, kann eigentlich kein Christ mit gutem Gewissen machen. Und schließlich auch fordert uns auf, Respekt den Staatsdienern gegenüber zu haben. Und auch das klingt sehr zeitgemäß. Denn ich würde heute ungern Polizist sein wollen. Es wird nicht immer gut mit Polizisten umgegangen. Und die machen ja das nicht dort, weil sie gehässig sind, sondern weil das ihre Aufgabe ist, weil sie ihren Gesetzen und ihren Anweisungen folgen. Was uns am meisten irritiert in dieser ganzen Aufzählung ist, dass Paulus zur Unterordnung unter die Staatsgewalt aufruft, ohne dabei ein Kriterium zu formulieren, auch nur die Möglichkeit zu formulieren, die Staatsform irgendwie zu qualifizieren, zu sagen, ist das wirklich ein guter Staat oder nicht. Wir sollen das gar nicht prüfen, zumindest in diesem Text nicht. Und wir merken schon, eigentlich kann das nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen sein, denn was mache ich denn, wenn ich in einen Konflikt gerate zwischen den Gesetzen, den Forderungen des Staates und den Gesetzen und Forderungen Gottes? Da kann ich doch nicht einfach sagen, ja, mach das einfach mal. Das funktioniert doch gar nicht. Und wir werden gleich sehen, wir schauen uns gleich andere neutestamentliche Texte an, die uns auch genau dazu auffordern. Aber wir wissen auch, dass die Christen auch damals schon häufig Verfolgung erlitten haben. Das war zu dem Zeitpunkt noch keine generalstabsmäßige Christenverfolgung wie dann ab 64. Aber es gab immer wieder so lokale Pogrome, wo Christen verfolgt worden sind ins Gefängnis. Paulus selber hat das erlebt. Er sagt auch, er wurde mehrfach, hat er Prügelstrafe erlitten, all solche Dinge. Er wurde sogar gesteinigt. Christen haben einen Unrechtsstaat schon erlebt. Und trotzdem fordert Paulus eben nicht zum gewaltsamen Widerstand auf, sondern er fordert immer zur Geduld auf. Das ist eigentlich die Reaktion des Christen auf Ungerechtigkeiten, Demut und nicht Widerstand. Und insofern passt dieser Text sehr wohl. Und wir kennen das doch auch aus eigenem Erfahren. Wie viele von uns, die wir hier sitzen, kennen das, in einem Unrechtsstaat zu leben. In der Sowjetunion war Religionsfreiheit keinesfalls verfassungsgemäß garantiert. Und viele haben aufgrund ihres Glaubens oder weil sie am Sabbat nicht arbeiten wollten oder was auch immer, schwere Nachteile und teilweise auch Ausgrenzung oder Verfolgung erlebt. In der Sowjetunion, in der DDR. Und trotzdem habt ihr keine Revolution angezettelt. Habt die Staatsgewalt akzeptiert, aber, und das ist natürlich das Wort, auf das wir die ganze Zeit warten, Gottes Wort mehr gehorcht als den Menschen. Lasst uns einmal reinschauen in den Kontext der Bibel. Wir können nicht alle Texte lesen, das ist natürlich zu viel. Aber wenn Paulus das schreibt, dann schreibt er das ja nicht in den luftleeren Raum. Überraschend ist erst einmal, dass wir etliche Texte finden, die genau in das gleiche Horn reinstoßen wie dieses hier. Wir finden das im Titus, wir finden das im 1. Timotheus, Und wir finden das auch im 1. Petrusbrief und den Text möchte ich mit euch gerne einmal lesen. 1. Petrus 2, die Verse 13 bis 17. Weil eben Petrus das auch schreibt und nicht nur Paulus. Und deswegen ist es besonders spannend. Es war also keine Einzelmeinung von Paulus. 1. Petrus 2, Vers 13. Dort steht: Denkt daran, der Herr will, dass ihr euch den menschlichen Ordnungen und Gesetzen unterstellt. Ordnet euch dem Kaiser unter, der das höchste Amt innehat. Klammer auf, das sagt Petrus, der Rom als Babylon bezeichnet. Klammer zu. Und auch seine Statthalter. Denn sie haben den Auftrag, diejenigen zu bestrafen, die Gesetze übertreten, und die zu belohnen, die Gutes tun. Gott will, dass ihr durch euer vorbildliches Verhalten alle zum Schweigen bringt, die euch aus Unwissenheit oder Dummheit verleugnen. Das könnt ihr tun, weil ihr freie Menschen geworden seid. Aber missbraucht diese Freiheit nicht als Ausrede für euer eigenes Fehlverhalten. Denn ihr seid frei geworden, damit ihr Gott dient. Achtet alle Menschen, liebt eure Brüder und Schwestern, habt Ehrfurcht vor Gott und bringt dem Kaiser den schuldigen Respekt entgegen. Bei Petrus klingt das schon noch etwas konkreter, weil er erklärt, wofür das Ganze eigentlich gut ist. Er sagt, da gibt es Leute, die reden euch Übles nach. Straft sie durch gutes Vorbild. Zeigt ihnen, dass sie Unrecht haben. Macht es offensichtlich, dass ihr nicht dazu da seid, hier als, keine Ahnung, renitente Störenfriede wahrgenommen zu werden. Und dass jeder, der euch als solcher verleumdet, Unrecht hat. Er sagt, missbraucht eure Freiheit nicht als Ausrede, um vielleicht, keine Ahnung, eure eigenen Ideen auf einmal umzusetzen. Wir kennen ähnliche Aussagen übrigens auch von Jesus selbst. Nicht so umfassend, aber in Matthäus 22, ab Vers 15, ist diese berühmte Steuerfrage thematisiert. Und es gibt das ja auch in den anderen Evangelien erklärt. Und Jesus prägt dort diesen berühmten Satz: Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Ja, also ist schon auch eine Aussage in diese Richtung. Im Alten Testament finden wir zum Beispiel in den Sprüchen einen Text, Sprüche 8, ab Vers 15, im Grunde das Gleiche, was Paulus gesagt hat: Regieren kann nur, wer auch von Gott dazu befähigt, beauftragt ist. Und gleichzeitig finden wir aber auch Texte, die eine Distanz vor den staatlichen Gewalten formulieren. Die möchte ich jetzt anführen. Einmal im 1. Korinther 6, da geht es um Gerichte und Paulus sagt: Wieso bemüht ihr eigentlich staatliche Gerichte? Ihr könnt doch eure Probleme untereinander selber lösen. Ihr müsst irgendwann mal über Engel richten. Warum geht ihr jetzt zu einem Gericht? Das heißt, obwohl er ja selber die römische Gerichtsbarkeit genutzt hat, sagt er aber eigentlich, müsst ihr das nicht so. Und der wichtigste Text, denke ich, für uns, den finden wir in Apostelgeschichte 5, Vers 29, den können wir auch noch einmal gemeinsam lesen. Und das ist wieder Petrus und die Apostel, die angeklagt waren vor dem Hohen Rat in Jerusalem, Apostelgeschichte 5, Vers 29, und da antwortet Petrus und die anderen Apostel: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich kann mir auch nur im Rahmen dieser Aussage nachvollziehen, dass Paulus sagt: Okay, wenn ihr den Menschen gehorchen müsst, dann gehorcht ihnen auch richtig und nicht nur augendienerisch oder weil ihr dazu gezwungen seid, sondern von Herzen. Aber ihr wisst, wo ihr eigentlich hingehört und wer die höhere Autorität hat. Diese Formulierung gebrauchen die Apostel in einem ganz konkreten Zusammenhang. Ihnen wurde nämlich von dem Hohen Rat verboten, das Evangelium zu verkündigen. Hört auf, von diesem Jesus zu reden. Ihr wollt uns verantwortlich machen für seinen Tod. Und da sagt Petrus: Ich kann nicht von dem schweigen, was ich erlebt habe. Ich muss das predigen und ich muss Gott mehr gehorchen als diesen Menschen, weil die Verkündigung des Evangeliums Das ist meine Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Und dort, wo diese Dinge in Frage gestellt werden, sagt Petrus, da können wir uns doch nicht von menschlichen Ordnungen ausbremsen lassen oder zurückhalten lassen. Und letzten Endes kennen wir natürlich auch die Offenbarung, Offenbarung 13, wo diverse antigöttliche Mächte beschrieben werden, das Tier aus dem Meer, das Landtier, all diese Wesen, die letzten Endes in sich alle Charakteristika tragen von staatlicher Gewalt und religiöser Macht. Und wo die zusammengeführt werden und wo quasi mit staatlicher Gewalt Religion durchgesetzt werden sollte, warnt uns die Bibel in schillerndsten Farben, könnte ich jetzt fast sagen, davor, das einfach hinzunehmen. Sondern da müssen wir auch klar gegen Stellung beziehen. Und insofern kann ich mir auch schwer vorstellen, dass in so einer Situation Paulus sagen würde, ja, okay, aber dieses Tier da, nee, das ist ja auch Gottes Ordnung. Nee, nein, das glaube ich nicht. Wie sollen wir jetzt damit umgehen? Da haben wir einerseits so einen radikalen Text, seid gehorsam, und andererseits auch klare Warnungen, Leute, da gibt es auch Gefahren, die da auf uns lauern. Wie sollen wir damit umgehen? Ich glaube, dass wir diesen Römertext nicht missbrauchen dürfen, so in eine, alles ist okay und alles muss jetzt glattgebügelt werden. Wir dürfen keine Verschmelzung von Welt und Reich Gottes hierüber argumentieren, denn auch Paulus formuliert das ja nicht im luftleeren Raum. Ich sagte ja, er formuliert das in diesem Ermahnungsteil ab Kapitel 12. Und die Grundlage bilden im Grunde die beiden ersten Verse aus Kapitel 12. Darüber habe ich schon mal gepredigt, aber ich erwähne sie noch einmal. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, nämlich was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das ist die Grundlage. Eine klare Ausrichtung auf Christus, auf Gott und auf seinen Willen und die Bereitschaft, sich für ihn einzusetzen, und zwar in dieser Welt. Und sich an die Gesetze seines Staates oder seines Landes zu halten, bedeutet nicht und kann auch nicht bedeuten, die Werte dieser Welt eins zu eins und ohne Reflexion zu übernehmen. Denn auch das Rom eines milden Nero war absolut heidnisch. Aber das war keine Kategorie für Paulus, das war nicht sein Thema, weil das hat er ja vorher schon geklärt. Wir sollen uns eben nicht eins machen mit dieser Welt, sondern uns da auch klar positionieren. Ein Missverstehen oder ein Überbetonen dieses einzelnen Textes gegenüber den anderen Texten könnte ja zu einer Anbiederung an den Staat führen. Und liebe Geschwister, das ist auch schon passiert. Als das Dritte Reich in Deutschland aufkam in den 30er Jahren, da gibt es wirklich unerträgliche Äußerungen, auch von Adventisten, die die Rassegesetze und diese Volksreinheit gutheißen, weil man Angst hatte, verständlich, ja, man hat den Sabbat gehalten, werden wir jetzt mit den Juden vermischt, ja, und man wollte sich abgrenzen und hat deswegen sich auf eine Art und Weise diesem Staat angebiedert, das kann ich nicht in Römer 13 nachvollziehen, dass man das tun dürfte. Ich glaube sogar, Staatsgehorsam gelingt nur in guter Kenntnis und Befolgung christlicher Werte. Nur dann können wir diesem sinngemäß auch folgen, weil wir wissen, warum wir das tun. Wenn unser Gewissen uns anleiten soll, dann muss dieses Gewissen von Gottes Geist geschärft sein. Der Staat ist von Christen zu respektieren, aber keinesfalls zu einem, ich sage das schon, Gottesgnadentum zu überhöhen, wie es übrigens all die Kaiser und Könige der Vergangenheit gemacht haben und Ich glaube, das hat auch heute noch nicht aufgehört. Erst recht nicht, wenn wir an Apostelgeschichte 5 und Offenbarung 13 denken. Ich glaube sogar, dass dieser Text, den wir heute gelesen haben, ein höchst unpolitischer Text ist. Denn genau darum geht es. Wir sollen uns eigentlich nicht politisch engagieren, wir haben nämlich einen ganz anderen Job. In einer Demokratie, glaube ich, kann man darüber nochmal anders reden, aber Paulus formuliert eben keine politischen Forderungen, denn die würden ja wieder zu Änderung und Widerstand führen. Und genau das sollen wir nicht. Wir sollen im Frieden mit dem politischen System leben, damit wir unseren eigentlichen Auftrag auch erfüllen können, nämlich Menschen auf das Evangelium und auf die frohe Botschaft hinzuweisen. Und alle Texte konsequent im Neuen Testament lehnen jeglichen gewaltsamen Widerstand gegen Staatsgewalt ab. Aber wir leben ja nicht in einem gewalttätigen Staat, wir leben ja in einer Demokratie. Und in einer Demokratie gehört politische Äußerung auch zum Recht. Und wer auf eine Demonstration geht, der kann das ja mit gutem Gewissen tun. Und dazu fordert uns ja Paulus auf. Wer legal demonstrieren möchte, kann das tun. Es ist kein Text zur politischen Enthaltsamkeit, aber er enthält keine Forderung in diesem Zusammenhang. Und nicht zuletzt deswegen legen wir als Adventgemeinde großen Wert auf eine Trennung zwischen Kirche und Staat, weil wir wissen, was für ein Unheil in der Verbindung von diesen beiden Dingen steckt. Und ich glaube, das ist eine Forderung, die wir laut und deutlich formulieren sollten und dürfen. Und auch das finden wir in den neutestamentlichen Texten, die ich gerade zitiert hatte. Im Gegenteil, wir sollen die Verkündigung des Evangeliums durch unser konstruktives Verhalten unterstützen. Die spannende Frage ist eigentlich, warum fühlt sich überhaupt Paulus bemüßigt, so etwas zu schreiben? Wahrscheinlich, weil es ein Problem war. Weil Menschen sich offensichtlich in diese politische Diskussion, den Widerstand gegen die Abgaben des Kaisers oder was auch immer eingemischt haben und damit letzten Endes ein schlechtes Licht auf die Verkündigung, auf das Evangelium und auf die Gemeinde geworfen haben. Unser Verhalten spricht lauter als jede Predigt. Ich kann hier sagen, was ich will. Wenn wir uns nicht gemäß der Werte Gottes in unserem Alltag verhalten, dann ist das nutzlos. Brauchen wir uns diese Mühe nicht machen. Und das gilt auch in der politischen Umwelt, in der wir uns bewegen. Wir müssen nicht alle Verhältnisse in dieser Welt ändern und zum Guten wenden. Wir sollen Menschen in die Nachfolge rufen. Und wie ist es jetzt mit Corona? Ist ja so ein bisschen der sprichwörtliche rosa Elefant, der so im Raum steht. Und die Frage, die den einen oder anderen umsetzt, geht, wie gehe ich denn jetzt mit diesen Regeln und Forderungen um, die da sind? Ne? Wir sitzen alle brav mit Maske hier. Und das ist letzten Endes auch ein Ausdruck dessen, was wir aus diesem Text verstehen. Wir haben uns entschieden, uns an die Verordnungen des Staates zu halten, weil es nämlich nicht gegen Gottes Gesetz ist, eine Maske zu tragen. Aber ich glaube auch, dass dieser Text kein Belegtext ist, irgendjemanden von uns zu einer konkreten Handlung zu veranlassen oder nicht, also dass es eine konkrete Handlungsanweisung ist. Wir sind allgemein zum Gehorsam den Gesetzen des Staates gegenüber aufgefordert und die Ausnahmen davon sind in der Bibel sehr konkret und auch sehr eng gefasst formuliert. Dort, wo der Staat etwas von uns fordert, was gegen Gottes Gesetz steht, können wir nicht mitgehen. Aber wir können das nicht willkürlich auslegen. Ich kann nicht auf einmal etwas zu Gottes Gesetz machen, was das nicht ist. Da müssen wir auch ehrlich bleiben, vor uns und auch vor den anderen. Denn wer aus willkürlich Gesetze oder Regeln bricht und daraus Nachteile erfährt, darf nicht so tun, als wäre das eine Christenverfolgung. Da ist der Text auch eindeutig. Wir dürfen uns nichts in die Tasche lügen. Das sind wir uns und einander schuldig. Aber wir leben in einer Demokratie. Und in einer Demokratie müssen wir nicht alles klaglos hinnehmen. Das sind nicht die da oben und wir da unten. Wir haben die Möglichkeit, bei Wahlen unseren Willen auszudrücken und wir haben auch die Möglichkeit zur politischen Teilnahme. Wir dürfen unseren Willen und unsere Gedanken auch Ausdruck verleihen. Dafür gibt es einen Rahmen, dafür gibt es Demonstrationen oder was auch immer. Und glaubt mir, das ist nicht selbstverständlich. Stellt euch mal vor, ihr wollt in Hongkong eine Anti-Corona-Demo machen. Ich möchte nicht wissen, wie die ausgeht. Anders als hier. Der Christ und der Staat, das ist ein spannendes Thema. Und es wird umso spannender, je mehr ich querliege zu dem, was in meiner Staatsform gefordert wird. Wir können Gott dankbar sein, dass wir in Deutschland in einer toleranten Demokratie mit Glaubens- und Gewissensfreiheit leben. Das ist wahrlich nicht überall so. Aber selbst dort, wo es nicht so ist, gebietet uns die Bibel, durch konstruktives Verhalten aufzufallen, damit der Verkündigung des Evangeliums jede nur denkbare Unterstützung zuteil wird. Denn der Wille Gottes ist, so haben wir es gelesen, Römer 12, Vers 2, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Jetzt eigentlich meine Predigt zu Ende und euch stellt die Frage, warum hält er das beim Abendmahl? Was hat das mit dem Abendmahl zu tun? Nicht direkt, aber indirekt sehr viel. Denn das Abendmahl war damals das Merkmal, an dem die Christen im alten Rom erkannt worden sind. Das Abendmahl war der Anlass, Verfolgungen auszulösen. Manchmal tut man nichts Arges und es wird trotzdem einem zum Unheil ausgelegt. Wir sind Gott dankbar, dass das uns so nicht widerfährt. Und deswegen wollen wir darum beten, dass der Frieden erhalten wird, und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass es so bleibt.